Ja, in einem solchen Ambiente, da lässt sich gut kommunizieren. Aber im rauen Ehealltag gibt es auch andere Situationen, wo auch gesprochen werden muss. Und darüber wollen wir jetzt heute Nachmittag nachdenken. Kommunikation in der Ehe läuft bei vielen Ehepaaren so ab. Ein Jahr vor der Hochzeit redet er und sie hört zu. Ein Jahr nach der Hochzeit redet sie und er hört zu. 5 Jahre nach der Hochzeit reden beide und die Nachbarn hören zu. Aber so soll das nicht sein, sondern wir wollen miteinander hören, wie Gott sich Kommunikation vorstellt, allgemein, aber ganz besonders in der Ehe. Denn die Bibel sagt viel zum Thema Kommunikation. Die ganze Bibel ist Kommunikation. Und irgendwie wird in Jakobus 1 ein Großteil der Kommunikationslehre der Bibel zusammengefasst. Das ist ein sehr weiser Satz. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Weil es so kurz war, noch einmal. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Es gibt ja auch eine Redewendung, die wir alle kennen. Und die lautet, Reden ist Silber, Schweigen ist... reingelegt, Glatteis. Was haben wir gerade gehört bei Jakobus? Hat er von Schweigen gesprochen? Reden ist Silber, es muss geredet werden. Klar doch, Schweigen geht überhaupt nicht, ist Tabu, geht nicht in der Ehe. Zuhören ist Gold, jeder sei schnell zum Hören, langsam zum Reden. Und langsam zum Zorn. Also, es kommt alles darauf an. Das gilt auf jeden Fall für die eheliche Kommunikation und auch für die gemeindliche. Bei diesem Thema Kommunikation bin ich sicher, ich rede zu allen, ob verheiratet oder nicht, weil kommunizieren müssen wir alle. Und das dürfen wir lernen, richtig zu reden, aber auch, ja, zuzuhören vor allen Dingen, das ist der Schlüssel. Da müssen wir nochmal draufkommen in ein paar Minuten. Lasst mich zuerst ein paar allgemeine Dinge sagen zum Thema Kommunikation. Dass wir überhaupt reden können, wir Menschen, ist eine Gabe und Aufgabe zugleich. Gabe heißt Geschenk. Stellt euch vor, wir müssten jetzt den ganzen Nachmittag hier verbringen und keiner von uns könnte ein Wort sagen. Natürlich kann man mit Blicken ein bisschen kommunizieren, mit Gestik, mit Mimik, mit Körperhaltung. Natürlich kann man ein bisschen kommunizieren, nonverbal. Aber wie armselig wäre das, verglichen damit, dass ich Gedanken, die jetzt in meinem Hirn sind, mittels Schallwellen an eure Ohren senden kann und ihr nehmt das auf und ich sehe, wie ihr damit umgeht, ich kann zwar nicht hinter eure Stirnen gucken, aber so ein bisschen verratet ihr doch, ob ihr die Stirn in Falten legt oder ob ihr leise den Kopf schüttelt oder ob ihr mal nickt. Ja, das alles kriege ich mit und so kommunizieren wir auch jetzt während des Vortrags. Es ist eine Gabe, biblisch gesprochen noch mehr, ein Merkmal der Gott-Ebenbildlichkeit. Gott ist ein redender Gott. Er hat geredet durch sein Wort zu den Menschen. Die haben es aufgeschrieben. Wir haben es in der Bibel und sein Geist macht sein Wort lebendig und er kann heute Nachmittag senkrecht vom Himmel in unser Leben hineinreden. Das kann er, weil er ein lebendiger, redender Gott ist und kein stummer Götze, wie die Heiden welche haben. Es ist eine Gabe und aber auch eine Aufgabe zugleich, nämlich für den von den beiden Ehepartnern, der nicht so redebedürftig ist und vielleicht auch nicht so redegewandt und der sich immer wieder neu entscheiden muss, ja, ich will mich mitteilen, ich will etwas sagen, ich will etwas preisgeben aus meinem Inneren. Es ist ja kein Geheimnis, dass in den allermeisten Ehen die Frau sich leichter tut, sich mitzuteilen. Sie ist extrovertiert, sie redet lieber und auch vielleicht häufiger als der Mann. Und die Männer tun sich insgesamt gesehen eher schwer. Das muss jetzt nicht bei dir genauso sein. Ich kenne umgekehrte Beispiele, wo einem Männer die Ohren abquasseln können und die Frau sagt, kein Piep. Und du musst dir jedes Wort wie ein Regenwurm aus der Nase ziehen. Solche Beispiele gibt es, aber das ist eher die Ausnahme. Und darum, es ist Aufgabe für den von beiden, dem gerade vielleicht ja das Reden schwerfällt oder schwerer, er muss immer wieder reden um des anderen Willen. Denn Gespräch bedeutet sich mitteilen. Ich habe das absichtlich hier so geschrieben. Sich mitteilen. Nicht nur etwas, eine Information, sondern sich. Das heißt, wie man denkt, fühlt, empfindet, was man mag, was man nicht mag, was einem wehtut, was einen verletzt. Das bedeutet sich mitteilen. Darauf kommt es an. Und das Gegenteil von sich mitteilen ist Schweigen. Das haben wir eben gesehen, Schweigen geht überhaupt nicht. Schweigen ist Tabu. Schweigen muss ausgemerzt werden. Natürlich sollen wir nicht die ganze Zeit reden, aber hier ist ein bewusstes Schweigen gemeint, wo der andere auf Kommunikation wartet und man verweigert diese Kommunikation. Schweigen Gottes in der Bibel bedeutet immer Gericht. Ich nenne euch zwei Beispiele und die sind krass. Im Leben von Abraham gab es einmal eine Phase von 13 Jahren, wo Gott nicht mit ihm geredet hat. In dieser Zeit baut er auch keinen einzigen Altar übrigens. Achtet mal im Leben Abrahams, wie viele Altäre der gebaut hat. In dieser Zeit nicht. Gott hat nicht zu ihm geredet. Es war Gericht, Strafe, weil er den fleischlichen Weg mit der Hagar eingeschlagen hatte zuvor. Oder noch ein auffälligeres Beispiel. Im Leben des Volkes Israel gab es sogar eine Phase von 400 Jahren, wo Gott nicht geredet hat. Nämlich von dem letzten der Schriftpropheten, Maleachi, bis zu dem letzten der Propheten, Johannes dem Täufer. 400 Jahre grob, keine Offenbarung Gottes. Es war Gericht, weil sie sich im Götzendienst verstrickt hatten. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt erst der wichtige Gedanke, jetzt müssen wir das anwenden auf unsere Ehen. Wenn einer der beiden plötzlich schweigt, die Schweigebremse reinhaut, ja, und die Kommunikation abbricht zum anderen, spielt er sich meistens ohne es zu merken, unbewusst, als Richter auf. Er will den anderen strafen. Der hat etwas getan, was ihm nicht gefallen hat, oder etwas nicht getan, was er gerne gehabt hätte. Jetzt wird er abgestraft, indem man nicht mehr mit ihm redet. Das ist eine allgemeine menschliche Untugend. Wenn man jemanden strafen will, redet man nicht mehr mit ihm. Sagt man auch so, mit dem rede ich nicht mehr. Kein Wort mehr. Ja? Und sowas passiert leider auch manchmal zwischen Ehepaaren. Ist uns in unserer jungen Ehe auch ein paar Mal passiert. Meine Frau, die hatte irgendwie was angestaut und dann saßen wir da und plötzlich hat sie das wie ein Kübel über mich drüber geschüttet und ich wollte nicht auch emotional werden und laut oder so und dachte, nee, jetzt gehe ich lieber. Und das war natürlich das Dümmste, was ich überhaupt hätte tun können in der Situation. Es war nur Unbeholfenheit, es war Naivität, Unreife. Ich wusste nicht, wie ich mich in dem Moment richtig verhalten sollte. Dann bin ich aufgestanden und rausgegangen und habe meine Frau mit dem ganzen Elend da sitzen lassen. Das würde ich heute nie mehr tun. Nie mehr. Das ist immer falsch, wenn man rausgeht irgendwo und vielleicht noch die Türe zuknallt, ja, so demonstrativ. Das ist immer falsch. Auch aus einer Brüderstunde oder Gemeindestunde oder was immer für Stunden. Das macht man nicht. Das ist immer falsch. Ich will euch nicht angreifen, wenn euch das mal passiert ist, ja, dann ist es eben passiert, da ist die Welt auch nicht untergegangen, aber ich rede für die Zukunft, macht das bitte nicht mehr, aber vor allem nicht in der Ehe. Gespräch bedeutet zuhören. Habt ihr euch mal überlegt, warum uns Gott zwei Ohren und nur einen Mund gegeben hat? Stellt euch vor, es wäre umgekehrt, es wäre nicht auszuhalten, ja. Stellt euch das vor. Zwei Ohren und nur ein Mund. Das soll heißen, dass wir auch ab und zu mal dem anderen zuhören. Und echtes Zuhören, das wissen wir alle, das ist sehr wohltuend. Wenn man sich mit jemand unterhält und man sieht, der geht mit, der hängt an den Lippen, der ist dabei, der fragt nach. Oder wenn der so da steht, und man merkt, der ist meilenweit weg, fühlt man sich nicht besonders wertgeschätzt. Und darum auch in der Ehe, wenn man dem anderen wirklich zuhört, hört man nämlich, was der sagt. Man hört auch, was er nicht sagt. Aber das Allerwichtigste ist, man wird hören, was er meint. Denn was er sagt, ist noch nicht dasselbe, was er meint, was bei mir ankommt, meine ich. Ja? Und dann wird man auch hören, was er wirklich meint. Der Franzose Tournier hat gesagt, die meisten Unterhaltungen dieser Welt sind Dialoge tauber. Das ist ein Satz. Da müssten wir jetzt eigentlich mal einen Moment drüber nachdenken. Dialoge tauber. Bei Hochzeiten werden manchmal solche Sketche aufgeführt. Da wird ein altes Ehepaar gespielt, denen hat man irgendwas in die Haare geschmiert, ja, dass sie schon so alt aussehen, und dann sitzen die da und reden völlig aneinander vorbei. Ja. Der eine sagt was in die Richtung und der andere müllt etwas zurück, entschuldigt den Ausdruck, aber es geht total aneinander vorbei. Vielleicht, weil sie akustisch schon nicht mehr so gut hören, aber sie hören auch nicht mehr aufeinander. Sie wollen nur noch irgendetwas loswerden. Und das ist natürlich eine Karikatur der Kommunikation. Das sind Dialoge tauber. Aber das kann auch in Ehen sich entwickeln, dass am Ende man nicht mehr wirklich zuhört, weil man denkt, ach, jetzt kommt schon wieder diese Leier, das kenne ich doch schon. Und ja, man legt sich schon Argumente zurecht, wie man gleich zurückschießen kann, während der andere redet. Dann hört man auch nicht wirklich zu. So geht das dann manchmal. Und noch eine letzte Vorbemerkung. Es gibt Hindernisse für eine effektive Kommunikation. Oh ja. Eines davon habe ich bereits angetönt, wie die Schweizer sagen. Nämlich die unterschiedlichen Temperamente und Veranlagungen. Dass der eine ein Vielredner ist, der gerne und viel redet, zu viel redet. Und der andere ein notorischer Schweiger, wo mir mal eine Frau schrieb, ich könnte platzen, wenn mein Mann stundenlang neben mir schweigt. Ja, das geht Frauen dann manchmal ganz gewaltig auf den Keks, wenn der Mann einfach schweigt und überhaupt nichts mitzuteilen hat. Das sind Hindernisse, also beides, auch viel Rednerei. Da unterhalten sich zwei Männer, sagt der eine zum anderen, du, ich habe schon 6 Wochen lang nicht mehr mit meiner Frau gesprochen. Sagt der andere, was? Warum das denn nicht? Ja, ich bin ein höflicher Mensch. Ich wollte sie nicht unterbrechen. Merkt ihr? Das macht Kommunikation kaputt, aber genauso umgekehrt. Und die beiden dürfen sich entgegenkommen. Der großes Mitteilungsbedürfnis hat, der muss sich mal ein bisschen bremsen und einkriegen und zurücknehmen. Und der wenig hat, der muss um des anderen willen, aus Liebe, weil der andere es braucht, sich öffnen und kommunizieren. So ist es in vielen Bereichen in der Ehe. Man muss sich entgegenkommen. Und das darf man. Das geht auch. Neulich saß ich in einem Restaurant, letztes Jahr, und da stand dieses Täfelchen auf dem Tisch. Mich hat es bald umgehauen. Nämlich, dies ist ein Ort der Kommunikation, bitte verzichten Sie auf Handy und Laptop. Sowas muss man heute schon im Restaurant auf den Tisch stellen, weil da kommen die Leute rein scharenweise, jeder packt sein Tablet aus und Handy, Smartphone, Laptop, ja, und die Leute reden nicht mehr miteinander im Restaurant, wo ein Ort der Kommunikation war. Ihr Lieben, ich möchte euch bitten, nutzt die Mahlzeiten zur Kommunikation. Am Tisch kann man reden miteinander. Der Tisch ist das wichtigste Möbelstück einer Familie. Nicht der Fernseher, nicht was weiß ich, sondern der Tisch, nämlich der Tisch dort, wo gegessen wird. Nutzt diese Zeiten, auch mit euren Kindern, aber auch als Ehepaar, um miteinander zu reden. Er kriegt das Thema gut mit, er will auch kommunizieren, ja, das ist alles richtig. Neulich erzählt mir eine junge Ehefrau, im 2. Ehejahr verheiratet, folgende wilde Geschichte, die mir immer noch in den Ohren gellt. Da sagt sie, sie ist den ganzen Tag zu Hause gewesen, wartet auf ihren Mann, noch keine Kinder da, hat ihm ein gutes Abendessen bereitet und dann kommt er von der Arbeit nach Hause und dann stellt der Kerl den Laptop auf den Tisch und schaut beim Abendessen so eine Vorabendserie, die er nicht verpassen will. Und wenn sie irgendwas sagen will, dann geht's pscht, pscht, pscht. Ja? Entschuldigung, wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich darf das gar nicht laut sagen. Dem würde ich den Laptop um die Ohren hauen, habe ich ihr gesagt. War nicht so gemeint, ja? So rabiat bin ich gar nicht. Aber versteht ihr, das geht überhaupt nicht. Nutzt die Zeiten zur Kommunikation. Da hatten wir einen langen Kampf mit unserer Tochter, bis sie das endlich begriffen hat, dass das Handy am Tisch ausbleibt. Mädchen und Handys. Ein Extrakapitel. Das ist für die meisten Mädchen ein externer Körperteil, ja? Ein virtueller Körperteil. Die können nicht ohne das Handy leben. Das liegt nachts neben dem Kopfkissen. Was von der Strahlung her wahrscheinlich auch nicht das Gesündeste ist. Aber trotzdem, lasst doch mal die Dinger aus am Tisch. Und nutzt die Zeit zur Kommunikation. Wir haben einen Witwer in der Gemeinde. Der ist letztes Jahr Witwer geworden. 87 Jahre alt. Ich besuche ihn zum ersten Mal, nachdem seine Frau heimgegangen war. Und ich sage, Johannes, wie geht es dir? Ja, insgesamt geht es gut. Aber weißt du, was für mich am schwersten ist? Die Mahlzeiten ohne meine Frau. Alleine essen müssen. Nicht mehr mit ihr reden. Habt ihr das gehört, ihr Eheleute? Ihr habt euren Ehepartner noch. Nutzt die Zeit zur Kommunikation. Lasst diese Dinge aus. Das ist nämlich, wir reden gerade über Hindernisse für eine effektive Kommunikation. Das ist ja paradox, aber die modernen Kommunikationsmittel können geradezu zum Hindernis werden für die eheliche und familiäre Kommunikation. Nicht, dass ihr denkt, ich bin technikfeindlich. Ich nutze das doch alles. Ich nutze das, selbstverständlich. Aber nicht während der Mahlzeiten. Und auch gibt andere Zeiten, wo wir uns nicht tyrannisieren lassen vom Telefon. Wir nehmen beim Essen kein Telefon ab. Machen wir nicht. Es sei denn, da wir hören, dass da einer wirklich Notruf loslässt, ja. Aber normalerweise nicht. Beim Essen nicht. Das Handy ist aufdringlich, das Telefon. Das holt dich unter der Dusche raus, wenn du so blöd bist. Entschuldigung, ja. Macht das nicht. Lasst euch nicht tyrannisieren davon. Ich nutze das, aber ich lasse mich nicht davon in die Enge treiben. So, ich muss mal wieder was Auflockerndes sagen, nachdem schon die ersten ernsten Gesichter hier zu sehen sind, wie sich Worte so im Laufe einer Ehe verändern können. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Vor der Hochzeit sagt er zu ihr, Mäuschen, pass auf, da kommt eine Pfütze. Ihr wisst ja, am Anfang sind die Kosenamen immer ganz klein. Mäuschen, Täubchen, Häschen, später werden sie immer größer. Du Ziege, du Kuh und ach, bleib bei den kleinen Kosenamen, ja? Bitte, bleib bei den ganz kleinen Kosenamen. Also, nach der Hochzeit sagt er, pass auf, eine Pfütze, mach dich nicht nass. Nach einem Jahr, Schatz, eine Pfütze. Nach 5 Jahren, latsch doch nicht in die Pfütze. Nach 10 Jahren, das wusste ich gleich, wo eine Pfütze ist, da musst du reinlatschen. Nach 15 Jahre rede ich schon und du latscht immer noch in die Pfütze. Nach 50 Jahren, Oma, es regnet, am besten ist, wir bleiben daheim. Ihr seht, wie sich Kommunikation verändern kann im Laufe der Jahre. Und ich hoffe, ihr bleibt hier in diesem oberen Drittel, ja? Bitte, da oben bleiben und das lassen wir mal sein. Ein kleiner Crashkurs in Sachen Kommunikation. Crashkurs heißt Schnelldurchlauf, ja? Im Überblick, ich möchte zusammenfassen, was meiner Frau und mir wichtig geworden ist im Blick auf die eheliche Kommunikation. Zunächst mal müssen wir unterscheiden zwischen regelmäßigen und spontanen Gesprächszeiten. Spontan ist klar, heißt ungeplant. Man hat es nicht geplant, plötzlich, es ergibt sich. Und es ergibt sich immer wieder, ohne dass man es geplant hat, entwickelt sich ein Gespräch. Natürlich, das ist ja ganz normal. Ja? Aber es sollte auch regelmäßige Kommunikationszeiten geben für ein Ehepaar, und zwar jeden Tag. Ich möchte mal empfehlen, 30 Minuten am Tag sollte ein Ehepaar Zeit haben, wo sie miteinander reden können. Mindestens. Gerne mehr, ja? Aber ich sage jetzt mal mindestens. Wenn das junge Leute hören, sagen die, hat der einen Vogel? Ja, 30 Minuten. Wenn so zwei Verliebte telefonieren, sind 4 Stunden weg wie nichts, ja? Aber dann sage ich, wartet doch mal ab, bis ihr verheiratet seid und die ersten 1, 2, 3 Kinderchen da sind, dann werdet ihr froh sein, wenn sie abends endlich alle in den Betten liegen und ihr noch eine halbe Stunde miteinander reden könnt in Ruhe. Und darum gerne mehr, aber wenn ihr die Statistiken sehen würdet, euch würde es umhauen, ja, wie wenig manche Ehepaare nur noch miteinander reden. 6 bis 8 Minuten habe ich eine Statistik. Ein normales Ehepaar am Tag im Schnitt. Und da ist die banale Alltagskommunikation noch dabei. Und darum 30 Minuten, wenn einer von den beiden von der Arbeit nach Hause kommt oder beide, nehmt euch Zeit, trinkt eine Tasse Kaffee oder Tee, macht einen Spaziergang, erzählt euch den Tag. Das ist mal das Allermindeste. Sich den Tag erzählen. Oder abends eben, wenn es nicht anders geht. Erst wenn alle in den Betten sind und dann Ruhe eingekehrt ist. Dafür braucht man Ruhe. Und hier sind junge Familien, die haben kleine Kinder und ihr sagt, wie soll das gehen? 30 Minuten, die Kinder brauchen uns. Ja, wir hatten auch mal kleine Kinder. Und das kann man Kindern beibringen, dass Papa und Mama auch einmal Zeit für sich alleine brauchen. Das sollen und müssen Kinder lernen. Das kann man ihnen beibringen, ohne Gewaltanwendung. Ja? Ganz auf normalem, gesunden Weg kann man ihnen das beibringen. Als unsere Kinder klein waren, mussten sie abends immer zu einer bestimmten Zeit zu Bett. Das ging nicht anders, weil in unserer Wohnung jeden Abend irgendeine andere Veranstaltung war. Und später mussten sie nicht schlafen auf Knopfdruck, das ist klar, aber sie durften uns nicht mehr stören. Und das kann man Kindern auch beibringen. Also regelmäßig 30 Minuten am Tag. Aber diejenigen von euch, die schon unsere Vorträge mal irgendwo gehört haben oder unser Buch geschaut haben, die wissen, dass wir noch eine besondere Zeit der Kommunikation jede Woche haben, nämlich unseren regelmäßigen Eheabend. Ja, das hören jetzt manche nicht so gerne, aber ich sage das mal einfach zeugnishaft. Ihr müsst das ja nicht so machen wie wir, aber hört mal, ob ihr da vielleicht auch was aufnehmen könnt. Ihr sagt, wieso einen Eheabend? Wir haben 3, 4, 5, 7 Eheabende in der Woche. Das glaube ich euch nicht, ja. Jedenfalls nicht so, wie wir Eheabend verstehen. Wir essen schon gemütlich zusammen und zünden eine Kerze an und später gehen wir ins Wohnzimmer und zünden noch eine Kerze an, wenn es sein kann, ja. Und haben Zeit miteinander, den ganzen Abend. Wir verbringen 3, 4, 5 Stunden miteinander. Wir lesen immer ein wenig in einem guten Ehebuch. Nicht den ganzen Abend. Da würde ich auch die Krise kriegen, ja? Nein. Aber wir lesen 15, 20 Minuten in einem guten Ehebuch, weil das hilft uns. Dann kommen wir auf bestimmte Themen, dann können wir das in Beziehung setzen zu uns, dann reden wir darüber. Das ist sehr wichtig für meine Frau, noch wichtiger als für mich, aber auch ich. Wir haben da viel gelernt. Jetzt kann ich das ja mal rauslassen, dass wir inzwischen fast 50 Ehebücher gelesen haben. Das ist keine Leistung. Ich will euch nur sagen, wir haben aus jedem dieser Ehebücher gelernt für unsere Ehe. Aus dem einen das, aus dem anderen das. Und manches hatte uns einfach, war Auffrischung. Uns hat das gut getan. Wir lesen nochmal 50, wenn wir die Gelegenheit dazu haben. Wir lesen gerne in guten christlichen Ehebüchern. Manche Männer, die kriegen die Krise, wenn ihnen ihre Frau ein Ehebuch hinlegt auf den Nachttisch, so ganz verstohlen, ja, damit er da mal reinguckt, heimlich, weil mit ihr zusammen geht gar nicht, ja. Und warum denn, liebe Ehemänner? Lest doch zusammen mit eurer Frau in einem guten Buch und dann setzt ihr das in Beziehung zu eurem Leben. Das wird euch gut tun. Macht das. Das ist schön. Und dann kann sich das ja weiterentwickeln. Ich werde nachher nochmal zurückkommen auf diesen Eheabend, warum der für unsere Ehe so wichtig geworden ist. Bei uns ist es der Montag. Bei euch kann es der Mittwoch sein. Oder habt ihr da gerade Bibelstunde? Dann nicht, ja. Dann der Donnerstag von mir aus, ja. Aber ein Tag, den man regelmäßig haben kann. Denn was man nicht regelmäßig macht, macht man bald auch nicht mehr unregelmäßig. Noch ein Satz zu diesem Eheabend. Ich weiß, Manche wollten auch mal so einen schönen Eheabend machen und dann saßen sie nebeneinander auf der Couch und da hatte sich die Frau, hatte auch noch einiges angestaut und die musste das erst loswerden und da war der Mann, da kriegte der gleich Stress, ja, und ist dann aufgestanden und weggegangen und das war dann der Eheabend. Ja, bei uns haben auch ein paar Eheabende mit Tränen begonnen, nicht bei mir, aber sie haben mit Tränen begonnen. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass welche mit Tränen geendet hätten. Das musst du aushalten als Ehemann. Deine Frau kann nicht mit dir einen schönen Eheabend haben, wenn da noch Dinge angestaut sind in ihrer Seele. Liebe Frau, jetzt darfst du natürlich nicht Dinge von 25 Jahre Ehe jeden Abend da auf den Tisch legen wollen. Ja, da geht es jetzt um Dinge, die vielleicht in den letzten Tagen gerade waren und sind wieder alle wach. Ne? Ist gut, soll ruhig ab und zu mal quietschen. Ja, auf jeden Fall, mach das, probier das mal aus. Uns ist dieser Abend unverzichtbar kostbar geworden. Montags werdet ihr mich in Dorsten-Wulfen nicht sehen, das könnt ihr mir glauben. Auf alle Weise habe ich eben schon gesagt, wir nutzen Handy, wir nutzen E-Mail, wir nutzen Skype, wir nutzen SMS, wir nutzen alles, was es gibt, ja. Chat jetzt nicht gerade unbedingt, aber so diese modernen Kommunikationsmittel, wir nutzen die auch für die eheliche Kommunikation. Selbstverständlich. Kann man doch alles machen, kann doch mal von der Arbeit in der Pause anrufen und sagen, Schatz, ich habe an dich gedacht jetzt, ich freue mich schon, dich heute Abend wieder zu sehen. Weißt du, das kann deiner Ehefrau den ganzen Tag so verschönern, die kann wie auf Wolke 7 durch den Tag gehen, weil du an sie gedacht hast und ihr sowas Nettes gesagt hast. Glaub mir, nicht schweigen, liebevoll reden lernen. Ich muss ehrlich sagen, ich komme aus einer Familie, da wurde nicht so viel geredet. Meine Eltern waren gläubig, waren aber einfache Handwerker und Bauersleute. Die haben nicht so viel geredet, die verstanden sich gut, die hatten gar nicht Zeit, so viel zu reden nach dem Krieg, in der Aufbauzeit, ja, haben sich aber gut verstanden. Meine Frau kommt aus einer Familie, da wurde viel mehr geredet, da wurde alles in die Länge und Breite durchgewalzt, ja. Ich sage nicht, dass eine ist besser oder schlechter, ich sage nur, es war anders und jetzt kommen die beiden zusammen und ich musste lernen, nicht schweigen, liebevoll reden lernen. Vor allen Dingen auch dann, wenn mal etwas passiert ist, was einem nicht so gefällt, wo man denkt, was war das jetzt? Musste das sein? Und da dachte ich am Anfang, ach, lieber nicht drüber reden. Das bringt nur Stress und Missstimmung. Lieber nicht drüber reden. Das ist aber nicht gut. Da staut man die Dinge an und irgendwann kommt dann der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann wird es dann emotional. Frauen weinen dann und Männer werden laut und so weiter. Das kann dann meistens nicht richtig gehandelt werden. Ja. Nicht schweigen, liebevoll reden lernen. Meinungsverschiedenheiten durchstehen. Das beste Ehepaar wird in dem einen oder anderen Bereich mal unterschiedlich denken. Und das darf auch sein. Das ist überhaupt kein Problem. Wisst ihr, wo es bei uns am meisten Meinungsverschiedenheiten gab? Im Bereich Kindererziehung. Ist doch klar. Kindererziehung. Denn meistens ist einer der beiden der Strengere und der andere der Nachgiebigere. Und die Strengeren sind nicht immer die Väter. Kann auch mal die Mutter sein, die strenger ist. Oder in dem einen Bereich ist sie strenger, im anderen eher. Meistens ist es ja so. Und da ist viel Gesprächsbedarf. Ihr lieben Eltern, ja, nicht vor den Kindern anfangen zu diskutieren. Als Eltern immer als Einheit vor den Kindern stehen. Und wenn eure Tochter kommt und sagt, Vati, darf ich jetzt ein Eis? Hoffentlich bist du schlau und sagst, Moment mal, was hat denn die Mama gesagt? Ja, die Mama hat Nein gesagt. Dann musst du zu dem Kind sagen, warum fragst du mich dann noch, wenn die Mama Nein gesagt hat? Meinst du, ich werde dir das jetzt erlauben? Auf keinen Fall. Aber wenn du dann sagst, ach, die Mama, die sagt immer Nein, na klar darfst du jetzt ein Eis, dann gratuliere ich dir, ja? Da wirst du aber dich umgucken, wie das da weitergeht. Bitte, immer als Einheit vor den Kindern stehen. Und Meinungsverschiedenheiten durchstehen. Es muss ja nicht immer sofort übers Knie gebrochen werden. Manche Entscheidungen kann man auch noch vertagen und zum Beispiel sagen, ach, wir haben doch in 2 Wochen dieses Wochenende miteinander, lass uns dann in Ruhe darüber reden, wir müssen das jetzt nicht sofort entscheiden. Nur, wenn Dinge sofort entschieden werden müssen, hatten meine Frau und ich die Regel, sie sagt mir, wie sie denkt, und dann überlässt sie mir die Entscheidung. Und wenn ich sage, wir machen es so, dann machen wir es so, dann hat es meine Frau akzeptiert, wirklich, und nie nachgebellt oder so. So akzeptiert. Richtig zuhören, ohne zu unterbrechen. Ich komme noch ein letztes Mal auf das Zuhören zu sprechen, aber nochmal ein anderer Aspekt. Nämlich, wir hatten Ehepaare vor uns beim Ehegespräch und die konnten sich nicht ausreden lassen. Ständig hat einer den anderen unterbrochen. Und einmal habe ich einen krassen Fehler gemacht, habe mich in die Mitte gesetzt, der Mann saß da und die Frau da. Und dann ging es mir wie beim Tennis, ja. Mir ist bald schwindelig geworden. So musste ich hin und her schauen, weil ständig fuhr der eine dem anderen über den Mund. Und dann unterbrach der wieder. Und so guckte ich hin und her, bis ich irgendwann sagte, Stopp! Wenn einer von euch zweien jetzt redet, hält der andere gefälligst seinen Schnabel und wartet, bis der andere ausgeredet hat. Der darf natürlich nicht 1 Stunde reden. Man redet 5 Minuten und dann macht man mal eine Pause, lässt den anderen darauf reagieren. So unterhalten sich erwachsene Menschen. Aber das haben nicht alle gelernt. Manche hatten keine Kinderstube, die hatten nur eine Spielecke. Und dann muss man das eben später lernen. Bitte. Nicht unterbrechen, auch nicht mit der Floskel, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, dann hast du es ein bisschen höflicher gemacht, aber hast den anderen trotzdem unterbrochen, bist ihm in die Parade gefahren. Man kann mal kurz was einwerfen, aber das ist nicht dasselbe wie ihm die Rede abschneiden, dass er plötzlich mitten im Satz dasteht, ja, und der andere redet eben dann. Bitte nicht, das muss man lernen, zuhören, ohne zu unterbrechen. Das darf man bei seinem Chef auch nicht machen. Oder bei anderen Leuten in der Gemeinde. Kann man auch nicht über den Mund fahren. Dann auch nicht den Ehepartner. Sich vor Verallgemeinerungen und pauschalen Vorwürfen hüten. Das ist auch so eine Tretminie hier in der ehelichen Kommunikation. Passt mal auf. Kennt ihr solche Sätze? Da sagt er zu ihr, immer lässt du diese blöde Kellertüre offen. Und sie sagt zu ihm, noch nie hast du von alleine einen Staubsauger in die Hand genommen. Merkt ihr die gefährlichen Worte? Immer und nie. Darf ich euch etwas verraten? Immer ist immer falsch und nie ist nie richtig. Man meint oft, aber man hat immer gesagt. Ja? Und sie meint selten, aber sie hat nie gesagt. Und das greift den anderen an. Wir haben alle ein Gerechtigkeitsempfinden, da wehren wir uns gegen. Er sagt, immer lässt du die blöde Kellertüre offen, da fällt ihr ein, vorgestern Abend hat sie abgeschlossen, ganz sicher, ja, und dann wehrt sie sich. Sie hat gesagt, nie hast du einen Staubsauger in die Hand genommen, da fällt ihm ein, vor 3 Wochen hat er das ganze Haus gesaugt von oben bis unten. Also, das greift den anderen an. Ich mache euch einen Vorschlag. Statt diese Worte zu verwenden, immer und nie, da müsst ihr ein Antivirus-Programm drüber laufen lassen, ja, wirklich, das kann man lernen, diese Worte zu meiden. Ab und zu passiert das mal, meiner Frau oder mir. Und dann sagt der andere, habe ich eben richtig gehört, hast du gerade nie gesagt oder immer, ja? Und, oh ja, dann fällt es uns auf. Da machen wir uns gleich aufmerksam. Das geht nicht. Also statt, dass sie zu ihm sagt, nie willst du mit mir Zeit verbringen, immer sitzt du an deinem blöden Computer. Da hat sie nämlich schon 3 Fehler gemacht in einem Satz. Sie hat nie verwendet, immer verwendet, aber der größte Fehler war, sie hat den Computer blöd genannt. Das darf sie gar nicht, ja? Also, statt dass sie das so formuliert, sollte sie sagen, Liebster, ich habe das Bedürfnis, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Merkst du, jetzt sagt sie ihr Bedürfnis und das greift ihn nicht an. Da wird er zurückflöten und wird sagen, Liebste, mein Chef hat gesagt, wenn das Projekt zu Ende ist, dann komme ich jeden Nachmittag um 15 Uhr schon nach Hause, dann haben wir alle Zeit der Welt. Haltet durch so lange. Und so lange kann sie durchhalten. Ja? Sie hat einfach ihr Bedürfnis geäußert in der Ich-Form. Die Ich-Form, die muss nicht immer ungeistlich sein, die kann sehr geistlich sein. Lerne es in der Ich-Form auszudrücken und vermeide diese Generalisierungen, diese Verallgemeinerungen, Kritik nur in liebevoller Art äußern. Habe ich am Donnerstagabend schon mal kurz gestreift, das Thema Kritik, da habe ich nicht viel zu gesagt. Wisst ihr, dass wir Deutschen im internationalen Vergleich als Weltmeister im Kritisieren gelten? Wir Deutschen? Wisst ihr, wie die armen Österreicher über uns denken? Wir hätten kein Blut in unseren Adern, sondern Korrekturflüssigkeit. Wie kommen die denn da drauf? Ja, weil die jahrhundertelang immer auf den Deckel gekriegt haben von uns, ja. Kritik nur in liebevoller Art äußern. Leg deinen Arm um sie und sag zu ihr: Schatz, du weißt doch, wie gerne ich mit dir verheiratet bin. Weißt du, wie du mein Wohlbefinden noch etwas steigern könntest? Wenn du von jetzt ab die Zahnpastatube immer wieder zumachst, wenn du sie benutzt, dann wird sie sagen, ja, ich mache sie gar nicht mehr auf. Ich meine, ich mache das für dich. Ja, also auf so eine Art von Kritik kann man eingehen. Aber wenn man das hingeknallt kriegt, so geistlich ist kein Mensch auf der Welt, dass er das schafft, dann auch wirklich geistlich zu reagieren. Und es gibt eine Art von Kritik, die ist tabu, die geht gar nicht. Keine Kritik an der körperlichen Beschaffenheit des anderen. Zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein und so weiter. Bitte, das macht ganz viel kaputt. Da muss ich heute Abend noch einmal ein paar Sätze zu sagen. Sein Schweigen erklären. Sein Schweigen erklären. Jeder ist mal irgendwie groggy oder malat, wie ihr Nordrhein-Vandalen sagt. Also auch mal kaputt richtig von der Maloche und so weiter, ja. Und jetzt verzieht man sich in eine Ecke und möchte mal nicht so viel reden. Das kann man machen, aber das muss man dem anderen erklären. Denn der Ehepartner ist kein Hellseher. Der weiß nicht, was du hast. Ich kam mal nach Hause, war ein bisschen angeschlagen und dann habe ich mich so in eine Ecke verkrochen und nicht viel geredet. Und meine Frau hat gedacht, was ist denn mit ihm? Was ist denn mit ihm? Welche Laus ist ihm denn über die Leber gelaufen? Habe ich was falsch gemacht? Hat sie gedacht. Es hat sich richtig drückend auf sie gelegt. Nein, sie hatte nichts falsch gemacht. Ich hatte etwas falsch gemacht. Ich hatte mein Schweigen nicht erklärt. Hätte ich ihr gesagt, mir geht's nicht so gut, ich bin ein bisschen krippig und so, dann wäre sie mit sämtlichen österreichischen Hausmitteln gekommen und hätte mich da versorgt und so weiter. Also dann wäre das nicht passiert. Ich muss mein Schweigen erklären. Die Kommunikation vertiefen. Jetzt bin ich am ganz entscheidenden Punkt bei diesem Vortrag. Nämlich, ich habe mal irgendwo diese Stufenleiter der Kommunikation gefunden. Ich kann beim besten Willen die Quelle nicht mehr genau angeben. Wahrscheinlich war es Team F. Irgendjemand hat das mal verwendet und ich habe das vor über 20 Jahren mal irgendwo abgeschrieben, habe die Quelle nicht notiert, weil ich nicht dachte, dass ich das mal in Thorsten Wulfen in einem Vortrag verwenden würde. Ja? Und von daher, die fängt jetzt unten an, diese Treppe der Kommunikation. Der Keller des Schweigens und Richtens. Wenn es dahin gekommen ist, das ist natürlich Alarmstufe Rot. Die beiden reden nicht mehr miteinander, sie schweigen, beide, und richten dauernd die Motive des anderen. Ach, das macht er jetzt nur, um mir da eine auszuwischen. Und das macht sie nur wegen dem und so. Richten dauernd die Motive, die Beweggründe, die kennen wir gar nicht. Wir kennen oft nicht mal unsere, geschweige die von einem anderen. Die Motive kennt nur Gott, dürfen wir gar nicht richten. Dann ein bisschen höher, aber nicht viel wirklich, die Ebene des Grüßens, wie mit einem entfernten Nachbarn. Hallo Herr Meier, ist Ihre Frau schon aus dem Krankenhaus? So Small Talk über den Gartenzaun, das ist für die eheliche Kommunikation viel zu wenig. So, und jetzt gehe ich eine Stufe höher und ihr merkt, hier fängt etwas prinzipiell Neues an. Darum eine andere Farbe, Informationsaustausch. Es werden zwar nur Informationen ausgetauscht, aber das muss ja auch sein. Wer geht zu dem Elternabend? Hast du diese Rechnung schon bezahlt? Und dergleichen mehr. Die beiden tauschen aus. Zwar nur Informationen, aber sie tauschen aus. Es ist keine Einbahnstraße. So, und erst hier auf dieser vierten Stufe beginnt sich mitteilen. Gedanken- und Meinungsaustausch. Ich sage offen, ohne mich zu schämen, ohne Angst, was ich denke, meine, empfinde wovor ich Angst habe oder so, ja, meine Sorgen. Ich sage wirklich ehrlich, aufrichtig, wie meine Haltung dazu ist. Gedanken- und Meinungsaustausch. In einer Vertrauensatmosphäre. Und noch eine Stufe höher, und ihr merkt, ich verwende nochmal eine andere Farbe, jetzt beginnt die höchste Stufe der Kommunikation, Austausch über Gefühle, was uns Männern ja von Natur aus wahrscheinlich, den meisten von uns, wenn nicht allen, schwerer fällt als Frauen, ja, aber das darf man lernen. Meine Frau hat mir dabei geholfen, das zu lernen. Ich durfte ihr vielleicht in anderer Weise auf einem anderen Gebiet helfen, aber hier hat sie mir geholfen, Austausch über Gefühle. Und die höchste Stufe der Kommunikation ist Offenheit und Aufrichtigkeit oder mit einem Wort Transparenz. Transparenz. Hier sagt man ganz offen, wie es einem geht, vielleicht auch, welche Anfechtungen man hat, womit man gerade ringt, wo man kann sogar über Versagen reden als Ehepaar. Das können längst nicht alle, aber Ehepaare mit guter Kommunikation, mit tiefer Kommunikation, die werden auch immer wieder in dieses obere Drittel stoßen. Versteht ihr jetzt, warum uns der wöchentliche Eheabend so wichtig ist? Nicht, dass ihr denkt, unser ganzes Eheleben spielt sich am Montagabend ab. Wir haben auch manchmal noch einen Mittwochvormittag oder einen Donnerstagabend. Kommt aber relativ selten vor. Ja? Das ist unsere eiserne Ration. Wisst ihr, warum uns das so wichtig ist? Hier haben wir Zeit, Muße, den Rahmen der Abgeschiedenheit, des Ungestörtseins. Das geht nicht zwischen Tür und Angel. Da wirst du niemals dahin kommen. Da brauchst du diesen Rahmen. Und ihr merkt es doch im Urlaub, wie gut es einem da geht, ehelich, ja, normalerweise. Da hat man diesen Rahmen, ob man nun ein paar Tage weg ist oder länger. Und so muss man eben dafür sorgen, dass das auch im Ehealltag wöchentlich wenigstens einmal geschieht. Und das hat noch einen anderen Grund. Ich habe gesagt, ich komme nochmal hier drauf zu sprechen. Vor 4 Jahren war ich in der konservativsten russlanddeutschen Gemeinde, die es auf diesem Erdboden gibt. Ich verrate aber nicht, wo das war, spielt auch keine Rolle, ja. Und ich komme dahin und sage, wo ist denn der Älteste? Und dann antwortet mir jemand, wen meinst du? Und ich nenne den Namen, der ist kein Ältester mehr. Sag ich, was? Ich habe vor 6 Wochen noch mit ihm telefoniert, da war er noch Ältester. Was ist passiert? Dann kommt folgende wilde Geschichte. Seine Tochter, mit 19 geheiratet, kein Problem, kann man machen. Mit 20, als ihr Ehemann an der Arbeit war, sie zu Hause alleine am Computer, im Chat von Computer zu Computer, einen Frauenflüsterer kennengelernt. Es gibt Pferdeflüsterer und Frauenflüsterer. Muss ich das jetzt näher erklären? Also das sind Männer, die verstehen es, Saiten im Inneren einer Frau zum Klingen zu bringen, die schon jahrelang oder noch nie geklungen haben. Durch charmante, liebevolle, Casanova-hafte Kommunikation. Und da können Frauen gefährdet sein. Gestern Abend haben wir gehört, wir Männer, wir sind hier gefährdet, bei diesem Sinnesorgan, bei den Augen. Frauen, sagt man, sind mehr hier gefährdet, bei den Ohren. Wir haben gehört, es funktioniert bei einer Frau nicht dadurch, dass sie ein Bild sieht oder so. Aber wenn eine Frau zu Hause mit ihrem Ehemann immer nur Hickhack-Kommunikation hat und da kommt jemand und der kann ihr dieses Bedürfnis stillen, dann ist eine Frau in Gefahr. Und so war es bei diesem jungen Ding. Die ist aus ihrer Ehe ausgebrochen, und mit diesem verheirateten Familienvater über alle Berge, mit dem weg, ja, der ihr Vater hätte sein können natürlich. Und der Älteste, der arme Bruder, der konnte nicht mehr. Der hat seinen Dienst niedergelegt. Niemand hat es verlangt von ihm. Er konnte nicht mehr. So, das war jetzt im Chat. Das geht auch am Telefon. Das geht auch über den Gartenzaun. Das geht auch mit einer Arbeitskollegin. Merken wir. Da kann eine Frau gefährdet sein. Und darum ist es meine Aufgabe als Ehemann, ihr dieses Bedürfnis stillen, liebe Ehemänner. Das ist unsere Aufgabe. Ich muss ihr dieses Bedürfnis stillen. Sie muss im Bild gesprochen volle Ohren haben. Eine gesättigt sein im Blick auf Kommunikation. Gestern Abend haben wir gehört, Scheidungsgrund Nummer 1 bei Frauen. Mangelnde Kommunikation. Vor allem solche mangelnde tiefe Kommunikation. Da entsteht bei der Frau ein solcher Mangel, der kann so schwerwiegend werden, dass sie aus der Ehe ausbricht. Oder eben aufgibt mit ihrem Mann und sagt, mit dem komme ich auf keinen grünen Zweig. Ich sage nicht, dass das richtig ist. Das ist falsch. Das sollte sie nicht tun. Aber wenn es Frauen tun, hat es doch Gründe. Und darum, das ist meine Aufgabe. Meine Frau wird mir dafür ein anderes Bedürfnis stillen, was uns Männern ja meistens sehr wichtig ist. Aber das bedingt sich gegenseitig. Und darum, hier entsteht Vertrautheit. Hier entsteht Intimität durch tiefe Kommunikation. Und das gelingt manchen Ehepaaren nicht, dafür den Rahmen zu schaffen, das überhaupt zu sehen. Ja, liebe Brüder, das geht mehr an unsere Adresse. Dann kapieren wir nicht, wie wichtig das einer Frau ist. Wir kapieren es einfach nicht, weil wir kommen von uns her, uns ist es nicht so wichtig. Und wir verstehen es nicht, in Liebe ihr Bedürfnis zu stillen. Aber das wollen wir doch. Und darum diese Stufenleiter. Wertschätzung ausdrücken. Hatten wir schon mal gestern Abend. Eine Frau möchte Wertschätzung erfahren von ihrem Mann. Sie möchte sehen, dass sie in seinen Augen sehr kostbar ist. Und das muss er natürlich auch rüberbringen. Ihr ausdrücken, das musste ich auch erst lernen. Ja? Mir ging es so ein bisschen wie jenem Bruder, der mir mal gesagt hat, ja, dass ich meine Frau liebe, das habe ich ihr am Hochzeitstag gesagt. Jetzt sind wir 30 Jahre verheiratet, wenn sich's ändert, sage ich es ja auch wieder. Also so sparsam brauchst du nicht sein mit deinen Bekundungen. Ja? Und ich musste das lernen, Wertschätzung ausdrücken. Ich kann das leider nicht am Badezimmerspiegel, ja. Aber das war übrigens in Württemberg, nicht bei Loos, ne? Damit das nochmal klar ist. Auf jeden Fall Wertschätzung ausdrücken. Ich glaube, dass eine Frau grundsätzlich am Tag der Hochzeit mehr aufgibt als der Mann. Wenn ich meine Frau mal jetzt als Beispiel nehme, die hat ihre Eltern verlassen, ihre Heimat in Österreich, in Kärnten, ihren Beruf aufgegeben als Lehrerin, ihren Beamtenstatus sausen lassen in Österreich, nach Deutschland gekommen, um einem mittellosen Wanderprediger zu folgen, der ich damals war, dessen ganze Habe in einem Opel Kadett B Baujahr 67 reingepasst hat. Ja? Was eine Frau auf sich nimmt, wenn sie einen Mann heiratet. Und darum, das muss man doch ausdrücken, das muss man doch wertschätzen, das muss man doch ihr sagen und zeigen, wie kostbar sie für dich hoffentlich ist. Ich sage noch einmal, für mich ist meine Frau das wertvollste irdische Geschenk, das Gott mir gemacht hat. Ich bin auch dankbar für unsere Kinder. Ich bin dankbar, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und ein Auto haben und so weiter. Alles wunderbar. Aber das ist doch viel mehr. Meine Frau, die jetzt seit bald 30 Jahren mit mir durch dick und dünn geht, die mir Kinder geboren hat, die entsetzlich gelitten hat, als unser erstes Kind tot zur Welt kam und sie es tot zur Welt bringen musste und so weiter. Das alles hat sie auf sich genommen und darum Wertschätzung ausdrücken. Keinen Tag unbereinigt abschließen. Das gehört auch zur Kommunikation, weil die Bibel sagt, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Ja, das ist eine sehr weise Regel. Wenn man abends eine Angewohnheit hat, abends noch zusammen zu beten, bevor man schlafen geht. Schmutzige Hände falten sich unheimlich schwer. Und da wird man vorher sich um Vergebung bitten müssen. Da wird man das vorher bereinigen müssen. Und wenn man diese Regel hat, hilft es zur Heiligung in der Ehe. Es hilft, Christus zu leben in der Ehe. Ihr Lieben, ich möchte euch in diesen Tagen hier keine Verhaltenstherapie predigen. Hier ein bisschen anstrengen und da die Ärmel hochkrempeln und das anders machen. Natürlich muss ich auch viele praktische Beispiele und Tipps geben. Aber entscheidend ist, wir wollen doch Christus leben in unserer Ehe. Ihn, unseren Herrn Jesus, der in unserem Leben wohnt, ihn ausleben. Nicht nur in der Gemeinde am Sonntag. Das beginnt im Ehealltag, im Umgang mit dem liebsten Menschen, den ich habe. Da kann ich das Einmaleins lernen, das ABC einüben. So muss das gehen, von innen nach außen. Da beginnt Heiligung. Keinen Tag unbereinigt abschließen. Intensive geistliche Gemeinschaft pflegen, indem wir viel zusammen beten, oft zusammen beten. Meine Frau und ich, wir haben seit vielen Jahren einen Gebetsvormittag. Das ist unser Vorrecht, weil ich nicht am Montagmorgen um 8 im Büro stehen muss oder an der Werkbank oder irgendwo auf der Zeche. Ja, ich bin freigestellt seit bald 30 Jahren und so darf ich am Montagmorgen mit meiner Frau einen Gebetsvormittag haben, wo wir viele, viele Anliegen vor den Herrn bringen. Wir haben oft für diese Tage hier gebetet, hier bei euch. Intensive geistliche Gemeinschaft pflegen. Wisst ihr, meine Frau und ich, wir sind, was das Schriftverständnis angeht, gibt es überhaupt keinen Punkt, wo wir unterschiedliche Erkenntnisse haben. Das ist ein großes Geschenk. Aber das ist eine Frucht davon, dass wir seit 30 Jahren, so noch länger, solange wir uns kennen, schon über 30 Jahre, bei jedem Treffen miteinander gebetet haben, ausgetauscht haben und in der Ehe noch intensiver. Und das machen wir bis heute. Und darum haben wir gleiche Erkenntnis. Wenn ich das sehe, wie manche Ehepaare da auseinanderdriften, bis hin, dass der eine in die Gemeinde geht und der andere in jene, da kann ich das nur sehr, sehr schätzen. Pflegt die geistliche Gemeinschaft. Manche Ehepaare haben eine super Kommunikation, auch auf sexuellem Gebiet keinen Mangel und so weiter, aber hier geistlich ganz schwach. Und denken, ach, das ist nicht so wichtig. Da tickt eine Zeitbombe. Da kann eine Krise kommen, wo das offenbar wird, dass es hier fehlt. Manche, bei denen fehlt es woanders, ja. Ich kann die ganzen Konstellationen jetzt nicht durchspielen, würde mir zu viel Zeit rauben. Ich möchte zum Schluss kommen. Bitte arbeitet auf allen Gebieten eures Ehelebens und lasst den Herrn daran arbeiten und seid bereit zu wachsen und auch verändert zu werden. Auswirkungen schlechter Kommunikation. Wenn Kommunikation schlecht ist, hat es natürlich Folgen. Ist doch logisch. Bei uns Männern, das ist jetzt nur eine Tendenz, nur eine Richtung ungefähr, ja. Wir tendieren eher in diese Richtung. Wir werden hart, kritisieren Kleinigkeiten, blocken das Gespräch ab, gehen weg. Scheinbar ist das nicht nur mir so passiert, auch anderen. Das ist so typisch männlich. Während die Frau eher in diese Richtung reagiert, wenn die Kommunikation auf Dauer schlecht ist. Sie verbittert, sie ist mehr seelisch veranlagt, ja, sie verbittert schneller, wird aggressiv, manche, nörglerisch, rechthaberisch, depressiv, stumm, entwickelt Gefühlsblockaden. Wir hatten Ehepaare vor uns, gläubige Ehepaare, die konnten sich nicht mal mehr anschauen. Solche Gefühlsblockaden, war mit Händen zu greifen, ja, oder manche Frauen waren von ihren Männern in der Ehe, in einer sogenannten christlichen Ehe, verbal so missbraucht worden, dass sie nicht mehr leben wollten. Die wollten nicht mehr leben. Jede Lebensenergie verloren, weil der Mann sie immer mit Worten kaputt gemacht hat, über Jahre. Ihr Lieben, das geht nicht, ja. Das darf auf keinen Fall sein. Aber wenn es so ist, es hat doch Gründe, es hat doch Ursachen. Und darum wollen wir lernen, wir wollen uns wirklich da ins Zeug legen, dass unsere Kommunikation besser wird. Damit steht und fällt ganz, ganz viel. Richtige Reaktionen auf schlechte Kommunikation. Wenn wir jetzt merken, angenommen jemand von uns merkt, als Verheirateter, oh, ich muss dem Wilfried recht geben, ich habe zu wenig kommuniziert, mir war es nicht wichtig, ich habe alles so in mir selber ausgemacht. Mein Ehepartner hat es mir oft signalisiert, dass er Mangel empfindet, aber ich bin nicht darauf eingegangen. Das war doch Egoismus. Das war doch mangelnde Liebe. Das muss man vor Gott und dem Ehepartner bekennen. Muss man sagen, bitte verzeih mir. Ich werde zwar von heute an nicht alles anders machen können. Ich brauche Zeit. Bitte hab Geduld mit mir. Aber ich habe erkannt, ich habe da auf dem Gebiet Defizit produziert, ja, und Mangel. Bitte Buße tun vor Gott und Menschen. Das ist die biblische Lösung. Wirklich Buße tun, das heißt, sich schuldig sprechen und sagen, bitte vergib mir. Und dann alles von Gott erwarten. schon zweimal gesagt, es wird sich nicht auf Knopfdruck schlagartig alles ändern, auch nicht jetzt durch diesen Vortrag. Aber erwarte vom Herrn, dass er dich ändert, bete dafür. Er wird vielleicht auch deinen Partner ändern, aber zuerst dich. Wenn wir beten für etwas, das habe ich schon oft gemerkt, dann werden wir selbst zuerst verändert. Unsere Haltung ändert sich und darum bete, erwarte es vom Herrn. Und das ist jetzt kein billiger Trost. Gerade im Blick auf Kommunikation haben wir Christen doch etwas, was Nicht-Christen nicht haben. Wir können immer zu unserem Herrn kommen. Er ist ein Hörer des Gebets. Wir sind nie in der Warteschleife. Nie ist irgendwie der Anschluss besetzt. Wir können immer unser Herz ausschütten. Das ist doch kein billiger Trost. Das haben Nicht-Christen nicht. Die können höchstens die Telefonseelsorge anrufen. Aber wir haben direkten Zugang zu unserem Herrn. Wir werden nicht aufs Jenseits vertröstet in der Bibel. Wir werden aus dem Jenseits getröstet in dem Wissen, da ist unser Herr und dem kann ich jetzt mein Herz ausschütten, wie es die Psalmbeter und Beterinnen auch gemacht haben. Alles von Gott erwarten und auch Hilfe in Anspruch nehmen. Da muss nicht immer gleich ein hochdotierter Eheseelsorger eingeflogen werden mit dem Hubschrauber, sondern einfach ein Ehepaar in der Gemeinde, wo man weiß, die führen eine gute Ehe, die kennen den Herrn, die kennen sein Wort, mit denen reden, ein älteres, erfahreneres Ehepaar, und mit denen reden und sagen, hier, wie macht ihr das? Ja, wir haben da und da immer wieder Schwierigkeiten, könnt ihr uns da helfen? Warum ist das so wenig möglich? Vielleicht deshalb, weil das dann in der nächsten Woche in der Gebetsstunde rumgeht. Oh, wir müssen für das Ehepaar beten. Die haben richtige Probleme in der Ehe, ja, und so weiter. Sowas macht natürlich viel kaputt. Das ist ganz klar. Das macht alles kaputt. Das dürfen wir nicht. Hilfe in Anspruch nehmen. Zuerst in der eigenen Gemeinde, wenn möglich. Wenn es in der eigenen Gemeinde nicht geht, ist auch nicht verboten, darüber hinauszugehen. Und nie die Hoffnung aufgeben. Das sollen meine letzten Worte sein in diesem Vortrag. Wisst ihr, dass meine Frau und ich noch gar nie, jetzt sage ich absichtlich nie, kein einziges Mal einem Ehepaar zur Scheidung geraten haben? Noch gar nie, weiß ich absolut sicher. Werden wir auch in Zukunft nicht tun, weil wir an einen Gott glauben, der Wunder tut, der aus Steinen Kinder erwecken kann, der Tote lebendig machen kann, der sollte nicht auch eine Ehe, die in eine gewisse Krise gekommen ist, wieder flott machen können, besser gesagt heil machen können? Das kann er. Das durften wir etliche Male miterleben und darum geben wir die Hoffnung nicht auf. Nicht alle Ehen werden heil, das weiß ich. Da müssen nämlich beide bereit sein. Sobald einer das Handtuch wirft, der andere kann die Ehe alleine nicht retten. Ich weiß das, aber ich werde das nicht fördern. Ich werde da nicht mich beteiligen dran. Und so geben wir niemals auf und raten nicht zur Scheidung. Manchmal muss räumliche Trennung sein, das wollte ich sagen. Weil wenn Gefahr ist für Leib und Leben, wenn ein Mann trinkt und seine Frau schlägt, selbstverständlich räumliche Trennung. Aber das heißt auch noch nicht gleich automatisch Scheidung. Wir geben die Ehe nicht auf. Ich habe es vorhin dem Volker schon erzählt. Im letzten Jahr habe ich etwas ganz Großartiges erleben dürfen. Sowas kommt selten vor. Ein Mann ruft mich an. Na, er begegnet mir. Er steht vor mir. In Bielefeld. Steht vor mir und sagt, kennst du mich noch? Ich sage, nein, wer bist du? Ja, wir haben vor 9 Monaten telefoniert zusammen. Ich habe dich angerufen. Ich habe dir erzählt, dass meine Frau sich hat scheiden lassen. Und sie ist weg. Damals war sie weg und 2 kleine Kinder, 2 Mädchen, 6 und 4 Jahre, alleine gelassen beim Papa. Die Frau weg. Und er hat mir später gesagt, sie hat mit so vielen Männern Beziehungen gehabt in der Zeit, dass sie nicht mehr wusste, wie viele es waren. So viele. Trotzdem, und dann ruft er mich an und sagt, hier, meine Frau lebt so. Kann ich nicht jetzt auch eine andere heiraten? Ich bin geschieden. Kann ich nicht eine andere Frau heiraten? habe ich gesagt, nein, das kannst du nicht. Wer sagt dir, dass deine Frau nicht zur Besinnung kommt und wieder zurückkommt zu dir? Und ich habe das mit so einer Vehemenz vertreten, sagte er mir, dass es ihm vom Sofa auf den Boden runtergedrückt hätte. Ich habe gedacht, sowas habe ich ja noch nie gehört, ja. Ich habe das nicht mitgekriegt am Telefon, aber da sagte er mir, es hätte ihn bis auf den Boden runtergedrückt, ja. Ihr seht doch, ich bin doch gar nicht so, aber ich war an dem Punkt sehr energisch, ja, das kann wohl sein. Naja, jetzt stand er vor mir und sagt, du, meine Frau ist wieder zurückgekommen. Sag ich, was? Ja, guck, da hinten sitzt sie. Habe ich gesagt, bitte, hol sie her. Dann kommt sie und dann stehen die beiden vor mir und die werden jetzt die Scheidung annullieren lassen und wieder verheiratet sein. Könnt ihr euch die Freude von den zwei kleinen Mädchen vorstellen? Wisst ihr, wie viele Kinder abends im Bett liegen und sagen, Papa, beten zum Herrn, lieber Gott, oder wie sie ihn nennen, Vater im Himmel, lass meine Eltern nicht auseinandergehen. Die haben heute gestritten miteinander. Ich habe es gehört. Lass sie nicht auseinandergehen. Die sitzen in der Klasse, da sind die Hälfte der Eltern geschieden von ihren Klassenkameraden. Die haben Angst. Und darum, das war so etwas Gewaltiges, ja. Ich habe vergessen, das Bild reinzuholen. Ich habe ein Bild von ihnen, ich habe sofort ein Bild gemacht von den beiden, ja. Sowas. Und darum geben wir keine Ehe auf. Ich sage nicht, ich habe die gerettet, ja. Es war ein kleiner Mosaikstein in dem Prozess. Der Herr hat ihre Ehe gerettet. Und sie sind gerade dabei, ein Zeugnis zu schreiben. Das habe ich von ihnen erbeten. Ja, ich möchte das gerne veröffentlichen, weil das schon etwas ganz Gewaltiges ist, dass diese Ehe wieder zurechtgekommen ist. Darum, bitte, nein, ich habe eben vergessen, ich wollte mit dieser Folie schließen, aber das ist wirklich die Zusammenfassung. Der Rest, ihr Lieben, Worte schaffen Welten. Das zeigt uns die Bibel. Worte schaffen Welten. Die Atmosphäre zwischen Menschen wird im Wesentlichen durch Worte geprägt. Und eine Ehebeziehung kann durch liebevolle, wertschätzende, zusichernde Worte ganz entscheidend bestimmt werden. Ganz entscheidend. Positiv nämlich. Aber genauso umgekehrt. Vermeide bitte harte, ruppige, böse Worte, schnippische und was da alles gibt. Vermeide auch Ironie und Sarkasmus. Das fällt mir ganz leicht. Da muss ich mich überhaupt nicht anstrengen. Kann ich ironisch und sarkastisch reden, ja? Ich musste mir das abgewöhnen. Meine Frau hat mir gesagt, das tut mir nicht gut. Ich musste mir das abgewöhnen. Das war nicht leicht. Das ging nicht auf einen Schlag. Aber ich musste mir das abgewöhnen. Und du vielleicht auch. Und denke daran, Worte schaffen Welten. In deiner Ehe und Familie, auch hier in der Gemeinde. So, da mache ich ja aber jetzt wirklich Schluss. Einige schreiben noch. Gestern Abend habe ich das Thema Identität so kurz gestreift. Wen das interessiert, wer vielleicht gemerkt hat, oh ja, das ist auch ein Thema für mich. Ich glaube, dass das auch in Ehen echt eine Rolle spielt. Wenn einer der beiden eine schlechte Identität hat, ihr lieben Schwestern, das ist oft bei Frauen der Fall. Oft, nicht immer. Gibt auch genug Männer, die da Probleme haben. Und wir sind alle noch nicht vollkommen und noch nicht im Himmel. Trotzdem, echte Identität. Damit habe ich mich 2 Jahre lang sehr intensiv beschäftigt. Und wenn ich jetzt schon ein Buch von mir in der Hand hatte, ich stelle meine eigenen Bücher nicht gerne vor, aber dann darf ich auch meine Vorträge nicht mehr weitergeben. Ja, wenn sind die Vorträge in schriftlicher Form, das habt ihr ja gesehen, das liegt auch da vorne. Eine Ehe zur Ehre Gottes, das ist der Wunsch von meiner Frau und mir. Und das gibt es seit einiger Zeit auch als Hörbuch. Heute geht das immer so, erst kommt Printausgabe, dann kommt Hörbuch, dann kommt E-Book, ja, als nächstes. Weiß nicht, was da noch kommt, wird noch was erfunden werden. Gibt es also auch zum Hören. Es wird hier aufgenommen, ja, der Ulrich nimmt auf. Wer das vielleicht in so einer Form verschenken will an jemanden, der nicht hier sein konnte, gibt es auch als Hörbuch. Ich habe euch schon den Fruchtenbaum gezeigt, ja, da ist er für die, die gestern nicht da waren. Das beste Buch, das ich von ihm kenne, ja, ich erwähne ihn deshalb jetzt nochmal, weil er als Junge mit 13 Jahren zum Glauben kam, als jüdischer Junge, und sein Vater war gar kein strenger Jude, gar kein strenger. Sein Großvater war Rabbi, jüdischer, aber sein Vater gar nicht, der hat die Kommunikation mit ihm abgebrochen. und ein Jahr lang nicht mit dem Jungen geredet, mit einem 13-jährigen Jungen, könnt ihr euch das vorstellen? Das war Psychoterror. Dass er heute nicht so viel redet, das verstehe ich. Er redet aber gerade. Er hält jetzt Vorträge in Bayernfurt am Bodensee, jetzt gerade, während wir hier zusammen sind. Ja. Dafür schreibt er mehr, und das ist auch kein Fehler. Dieses Buch hier, das ist der absolute Hammer, wenn ich das mal so salopp sagen darf. In keinem Katalog gewesen, nicht beworben, haben wir gar kein Geld für sowas. Ja. 7. Auflage, große Auflagen, wird andauernd gekauft, jeden Tag, seit Jahren, jeden Tag. Und manchmal 200 Stück auf einmal. Und der Hensler Verlag zum Beispiel. Ja. Und warum? Ihr könnt mal bei Amazon.de, geht mal drauf, gebt mal einen Fruchtenbaum, das Leben des Messias und schaut mal die seitenlangen Rezensionen an zu diesem Buch. Ich will hier niemand verherrlichen, glorifizieren. Das ist nur ein Mensch wie wir. Aber was ihm Gott hier geschenkt hat, das ist wirklich gewaltig. Da haben mir viele Brüder gesagt, sie haben das Neue Testament ganz neu verstehen gelernt. Das ist nicht übertrieben. Und das Jenseits ist jünger von ihm, ein paar Monate gibt es das, über, was sagt die Bibel über die Zukunft von Seele und Leib. Wolfgang Bühne war am Anfang skeptisch gegenüber Fruchtenbaum. Jude, zum Glauben gekommen ist, ja, das kann doch irgendwie gar nicht alles richtig mit rechten Dingen zugehen. Als er zum zweiten Mal in Rehe war bei unserer KFG-Konferenz, kam der Wolfgang zu mir und sagte, ich muss mein Urteil revidieren. Also ich bin jetzt wirklich voll und ganz, stehe ich hinter ihm. Ja. Und wenn das der Wolfgang Bühne sagt, dann ist das für mich ein Gütesiegel sozusagen. Ja. Und ich hoffe für euch auch. So, jetzt habe ich aber die Sache voll ausgereizt. Trotzdem können wir bis 15:15 Pause haben, ohne Probleme. Ja, bis 15:45 lange Pause.